Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Und ich freue mich, zusammen mit dem Krimi-Autor und Romancier Veit Heinichen in einem Studio der RAI in Triest zu sitzen, also der Stadt, in der ihr Kommissar Proteo Laurenti ermittelt und die vor mehr als 30 Jahren zu ihrer Heimat geworden ist. Buongiorno, Veit Heinichen.
Buongiorno, guten Tag. Freut mich.
Ihr neuer Thriller heißt Borderless und wirft die These auf, dass unser Bundesnachrichtendienst in Waffenschiebereien und Korruption verwickelt ist. Ist das reine Fantasie, sind das Fake News oder sind das hart recherchierte Fakten?
Auch wenn im Impressum steht, dass alle Personen und Ähnlichkeiten und so weiter rein zufällig seien, beginne ich nicht zu schreiben ohne eine abgrundtiefe Recherche. Abgrund ist wirklich das richtige Wort. Das heißt, auch die Rolle Deutschlands in Bezug auf die Neugestaltung des Balkans, auf die Balkankriege, vor allem die Jugoslawienkriege und so weiter, spielt da drin durchaus eine wichtige Rolle bis heute. Und es war Zeit, dass das mal beleuchtet wurde. Aber es ist ja nicht das ausschließliche Thema darin, sondern ein Element von verschiedenen.
Aber es ist schon interessant, in welchem Licht der BND da steht. Gab es bereits Reaktionen darauf?
Bisher habe ich noch keine Reaktion erfahren und noch keine weder Drohungen noch Klagen.
Veit Heinichen, studierter Betriebswirt, Buchhändler, ehemaliger Marketingchef beim Fischer Verlag, Mitgründer des Berlin Verlags, vor allem aber seit mehr als 30 Jahren Wahltriestiner. Was ist damals am 2. Januar 1980 bei Ihrem ersten Besuch in Triest mit Ihnen passiert?
Da kam ich her aus reiner Neugierde, weil ich eine berühmte Stadt sehen wollte, die eigentlich abseits aller Routen lag. Und ich war 3 Tage hier. Es herrschte eine wunderbare Sonne, der Wind trieb die Gischt, die weißen Wellenhunde vor sich über das Meer. Es war bitterkalt, ich war 3 Tage hier, war sehr viel unterwegs. Und nach 3 Tagen, so hatte ich es gebucht, muss ich wieder wegfahren. Und dann habe ich gemerkt, ich habe nichts verstanden. Wenn ich etwas nicht verstehe, werde ich ziemlich trotzköpfig und möchte es wieder verstehen. Und das heißt, ich kam wieder. Und ich kam wieder und wieder und wieder und entdeckte den komplexesten Ort in Europa.
Was muss man denn verstehen, um Triest zu begreifen?
Man muss die letzten 300 Jahre beleuchten, weil Europa verstehen möchte in seinem Ganzen. Also nicht nur das deutsch-französische Bündnis aus Westeuropa, sondern vor allem die Einbettung in Zentraleuropa und in den Adriatischen Raum ist in dieser Hafen- und Grenzstadt sehr gut aufgehoben. Sie ist multiethnisch immer gewesen. Das Herbeiströmen vieler, vieler verschiedener Menschen aus allen Teilen Europas hat die Stadt mit groß gemacht. Und sie ist vielsprachig und sie ist schön und liegt, wie gesagt, als Hafenstadt am Meer. Und hat vor allem auch alle Spannungen des 20. Jahrhunderts in sich.
Wenn Sie sagen, das ist so für Sie der Prototyp der europäischen Stadt, welche Fäden laufen denn hier zusammen?
Es ist erstmal die geopolitisch-strategische Lage. Es ist die nördlichste Hafenstadt im Mittelmeerraum und damit natürlich auch der Ort, in der sich die nördliche Welt und die Mediterrane begegnen. Es war die Stadt, wie Winston Churchill 1945 warnte, es wird sich ein eiserner Vorhang von Stettin im Baltikum bis nach Triest an der Adria ziehen, also auch die Stadt am südlichen Brennpunkt der beiden ideologischen Blöcke. Allerdings sollte das hier dann sehr schnell aufbrechen, weil 1948 flog Jugoslawien, flog Tito und Belgrad aus der Komintern raus. Mhm. Der Bruch mit Stalin machte ihn dann zu einem Westalliierten. Und wir wissen ja auch, dass dann danach die Rede vom Eisernen Vorhang hier unten nicht mehr zutraf. Dass es nicht vergleichbar war mit einer Mauer. Und es ist die evidente Nähe nach überall hin, ob Sie nach Mailand oder München oder Wien oder Budapest wollen. Sie haben sie in etwa überall gleich weit. Nach Rom ist es ein Stück weiter.
In Triest begegnen sich ja romanische, slawische und germanische Kulturen. Wie spüren Sie das in dieser Stadt?
Es gibt zum Beispiel keine einzige Familie, die einen ethnisch monotonen Stammbaum hätte. Es sind immer Vorfahren aus allen Richtungen Europas vertreten. Es sind in den Gerichten, die wir in dieser Stadt essen, wir haben ein großes Problem. Wir müssen uns nämlich täglich erstmal entscheiden, wollen wir aus dem Meer essen oder wollen wir vom Land essen.
Das ist hart.
Die Rezepte, wo hinterlassen die Immigranten ihre Spuren, wenn sie über Jahrhunderte irgendwo zu Hause sind? In den Kochtöpfen und im Dialekt. Ob wir nun die Papuze haben, das sind die Hausschuhe, jetzt kommt aus dem Türkischen. Oder ob wir mit dem Krähen, mit dem Meerrettich kochen, was aus Zentraleuropa kommt, aus der Grenze zwischen Ukraine und Russland. Oder ob wir die ganze mediterrane Küche haben. Oder diese Einflüsse, die einst die portugiesischen Seefahrer mit dem Bacalá hinterlassen haben. Man muss sich entscheiden. Und umso mehr man zur Auswahl hat, umso glücklicher bin ich. Und Diversität meines Erachtens ist Reichtum. Und das sieht man in jeglicher Hinsicht.
Nun sind das mehr als 90 Ethnien, die hier eng zusammenleben. Ist das alles wirklich friedlich oder machen sich inzwischen, wie so oft auf der Welt, auch eigene Nationalismen inzwischen breit?
Die Nationalismen sind vor allem ein Effekt des 20. Jahrhunderts. Diese Stadt war in zwei Punkten exemplarisch über zwei Jahrhunderte hinweg, nämlich dass man hier ohne Ansehens ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit sich integrieren konnte. Was am Ende eigentlich nur zählte, war Cash. Oder wie Karl Marx sich fragte, warum eigentlich Trieste und nicht Venedig zur Wiege der aufblühenden Schifffahrt auf der Adria wurde. Er sagte, weil Trieste einst vergleichbar mit den Vereinigten Staaten frei von dekadenter Vergangenheit war und eben durch diese Menschen aus aller Herren Richtungen aufgebaut würde. Solange dieser geografische Raum unbegrenzt blieb, schrieb er 1857 für die New York Daily Tribune übrigens, könne das Wachstum dieser Stadt kein Ende finden. Und das war der Fakt, weshalb er sich überhaupt damit beschäftigt hatte. Trieste verzeichnete eines der stärksten Bevölkerungswachstum und das stärkste ökonomische Wachstum in Gesamteuropa. Das 20. Jahrhundert machte einen brutalen Strich durch die Rechnung. Die aufkommenden Nationalbewegungen in ganz Gesamteuropa, die ja schon früher begonnen haben, die plötzlich Grenzen zogen, ethnische, die Gruppenbildungen betrieben, die ausgeschlossen haben, also imaginiert statt integriert haben. Irgendwie kommt einem das heute doch wieder sehr bekannt vor.
Nun sind Sie, Veit-Heinichen, ja zunächst gependelt und dann Anfang der 90er Jahre ganz nach Triest gezogen. Welche Rolle spielen Sie hier in dieser Stadt?
Ich bin natürlich in meiner Funktion als Romancier, als Autor, aber auch als politische Stimme schon eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist okay, das ist nicht weiter tragisch, bringt weder Nachteile noch Vorteile. Man kann aber nicht so tun, als gäbe es mich nicht. Also ich kann nicht so tun.
Sie haben das älteste Haus der Stadt gekauft? Haben
nicht
das
der Stadt, an der Küste.
Wow.
Entschuldigung.
Das älteste Haus an der Küste gekauft, renoviert. Wohin geht der Blick? Also natürlich über die Küste, aber wohin gucken Sie, wenn Sie mal nicht auf den PC gucken, sondern draußen auf der Terrasse steht?
Wie man in Triest sagt, sieht man von hier vier Länder. Man sieht Slowenien, man sieht Kroatien, immer an der Küstenlinie entlang. Man sieht Italien. Und ganz oben in den Bergen hat man auch eine Ahnung von der österreichischen Grenze.
Wie alt ist das Haus?
Das Haus wurde als erstes an der Küste 1914 gebaut. Es gab die Küstenstraße noch nicht und es war schwer zu erreichen und hatte dann einen Namen. Es hieß Pensione Vegetariana Santa Croce, vegetarische Pension Santa Croce. Das ist das Dorf hinter mir auf dem Karst oben und heute wird nicht nur vegetarisch da gegessen.
Als Veit-Heinichen heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur Anfang der 90er Jahre zum Einwohnermeldeamt von Triest ging, da hatte er rund 12 Umzüge hinter sich, weil sie zum Beispiel ihr Elternhaus im Schwarzwald verlassen hatten, um Betriebswirtschaft zu studieren in Stuttgart, weil sie in Stuttgart dann auch bei Mercedes, also beim Daimler, gearbeitet hatten, in Frankfurt als Marketingchef beim Fischer Verlag und in Berlin als Mitgründer des Berlin Verlags. Was haben Sie beim Daimler gemacht?
Naja, ich wollte unabhängig sein und habe jemanden gefunden, der so blöd war, mir das Studium zu bezahlen. Und Gott sei Dank, weil ich damit meine Unabhängigkeit hatte, ich lege immer relativ viel Wert auf Unabhängigkeit, auf eine Freiheit, auf eine Gestaltungsmöglichkeit und habe das abgeschlossen, allerdings dann relativ zackig beschlossen, nicht im Betrieb einzusteigen. Das war in der Zentrale in Stuttgart-Untertürkheim damals, sondern die Karosserie gegen den Inhalt zu tauschen und fing wieder von vorne an. Begann mit einer Lehre zum Buchhändler. Allerdings die ökonomische Vergangenheit und vor allem der Einblick in die Firmenstruktur eines multinationalen Konzernes hat mir bis heute sehr viel geholfen. Wie ich auch in meinem Werk immer anfange oder eine alte Regel für mich ist, follow the money, folge den Spuren des Geldes, wenn du die Zusammenhänge verstehen möchtest. Das ist ganz wichtig und das wird mir viel zu häufig unterschlagen.
Inwiefern hat das denn geholfen bei dem weiteren Schreiben, dass Sie bei Mercedes gearbeitet haben? Oder dass Sie den Einblick hatten in so einen großen Konzern?
Also damals habe ich zwar geschrieben, aber es ist Gott sei Dank alles weggeworfen, weil es war eigentlich eher eine Selbstbejammerung und ich hatte noch kein Thema zu erzählen. Und das hat dann mit dem Bruch meines Umzugs nach Triest zu tun, wo ich die Vorstellung hatte, hier wirklich das zu realisieren, was ich immer in meinem Leben geträumt hatte, nämlich zu schreiben und nicht eines Tages einer derjenigen zu sein, die irgendwann ins Gras beißen und sagen, ach hätte ich doch, ach hätte ich doch. Das heißt, man muss riskieren. Man muss aber auch riskieren, finde ich, in allen Aspekten des Lebens. Also wenn ich in ein neues Restaurant gehe, in dem ich noch nie war, riskiere ich im banalen Sinne auch etwas, aber auch mit anderen Menschen, wenn man sich nahe kommen möchte. Dann muss man schon dabei sein und sich auch zeigen. Und bei meinen Recherchen muss ich auch riskieren. Ich muss versuchen, so viel wie möglich von der Materie zu verstehen, die ich nachher erzählen möchte. Sonst befinde ich mich in der Welt der Märchen, die ich noch nie gemocht habe.
Was, Veit Heinichen, haben Sie denn riskiert, als Sie nach Rom und nach Paris gezogen sind?
Ich war noch in Zürich zwischendurch, da habe ich auch in einem Verlag gearbeitet. Paris und Rom waren wichtige Stationen, aber ich glaube, da ging es vor allem um das Erkunden. Mhm. Vielleicht auch das Erkunden meiner selbst. Natürlich um das Lernen, um die Perfektionierung von Sprache. Das ist, halte ich für grundsätzlich wichtig. Die literarischen Städte, die europäischen Komponenten davon, die Immigrationen, die zu erfassen, die Strukturen, wo sie funktionieren und nicht funktionieren, wo das Römische Reich zum Beispiel auch extrem viel unseres heutigen Europas geprägt hat oder auch vor allem aus dem italienischen Raum. Die doppelte Buchhaltung, die ist ja durchaus eine italienische Erfindung. Also ist nicht so, dass hier keiner von Wirtschaft eine Ahnung hätte, wie das oft im Norden hochnäsig behauptet wird. Im Gegenteil. Es sind viele, viele, viele Elemente, bis hin zum Kulinarischen natürlich, ja, die man mitnimmt.
Wenn Sie sagen, das war auch so eine Erkundung nach sich selbst, nach Ihrem Inneren, was haben Sie denn herausgefunden über sich selber?
Ach Gott, das weiß ich nicht. Viele Dinge, die mir auch nicht behagten, also wo ich meine Hemmungen hatte, wo ich mir selbst im Weg stand in der Annäherung an andere oder an andere Realitäten. Und es dreht sich vor allem um eines, man lernt, alle Verallgemeinerungen über Bord zu werfen, weil man mit denen nicht weiterkommt. Die verstellen den Blick. Ganz zum Vorurteil, ist natürlich gemein, man baut sie sich ein Leben lang auf und dann muss man sie über den Haufen werfen, ist schrecklich. Aber wenn ich was begreifen möchte, muss ich das tun.
Also aus diesen vielen Berufs- und Ortswechseln spricht natürlich die Rastlosigkeit, die Unabhängigkeit, aber natürlich auch eine irre Neugierde. Ist die bis heute geblieben?
Die ist geblieben und es gibt kein Phänomen, das mich kalt lässt. Ich mache mir manchmal auch Sorgen, weil man kann dadurch sehr leicht ins Uferlose kommen, muss dann irgendwann sich entscheiden, auf welche Schwerpunkte man sich konzentriert. Aber am Ende ist eines entscheidend, es hängt immer alles mit dem anderen zusammen. Auch jeglicher historischer Fakt hat immer eine Vorgeschichte. Jeder kriminelle Akt hat eine Vorgeschichte. Jede politische Entscheidung hat eine Vorgeschichte. Der Moment, dass wir beide in einem Studio in Triest sitzen, hat eine Vorgeschichte. Und das
Nämlich die, dass ich unter anderem Ihre Bücher gelesen habe und das mit großer Begeisterung.
Das freut mich natürlich umso mehr. Aber wo fängt man dann an? Da, wo wir angefangen haben, wieder mit meinen Umzügen und mit dem Beginn des Schreibens und so weiter.
Ich würde auch gerne, wenn wir sowieso schon am Anfang Ihres Lebens stehen oder mittendrin, mal ganz kurz in die Jugend reingucken. Warum sind Sie häufiger von der Schule geflogen?
Ja, das ist schwer zu erklären. Ich glaube, das hing sehr, sehr mit dem Schulsystem damals zusammen, wo man doch auch gemerkt hat an der Personalstruktur der Lehrerschaft und so weiter, dass die historischen autoritären Verhältnisse vorher noch ihre Auswirkungen hatte. Man konnte
also Sie sind 57 geboren, sind in den 60er Jahren zur Schule gegangen.
So ist es, ja. Und bis in die 70er rein, ja, habe ein bisschen länger gebraucht, was nicht heißt, dass ich dadurch etwas mehr gelernt habe. Aber immerhin habe ich dann am Ende diesen Wisch in der Hand gehabt, der mir eine Lebensberechtigung gegeben hat.
Aber Obrigkeitshörigkeit ist Ihre Sache nicht?
Nicht unbedingt.
Harmonie?
Harmoniesüchtig darf man bei dem, was ich mache, nicht allzu ausgeprägt sein. Natürlich gibt es Momente, in denen man Harmonie braucht. Aber das sollte nicht das Leitmotiv sein. Die Neugierde ist nicht unbedingt, das Wissenwollen ist nicht unbedingt ein Harmoniefaktor.
Über welche Tugend verfügt denn Ihre Lebensgefährtin Amis Kaba, die kreativste Köchin der Stadt Triest ist, um mit diesen ihren Eigenschaften Veithainichen klarzukommen?
Es sind zwei Alpha-Tiere in einem Haus, das heißt, es funkt durchaus. Aber ganz sicher verbindet uns die Neugier, ganz sicherlich der Wille des Gestaltenwollens, ganz sicherlich der Umgang mit anderen Menschen. Und dann vertieft sie ihr Wissen natürlich ständig in Bereichen, in die ich nicht reinkomme. Also das Faszinierende ist, wenn Ami, wenn ich versuche, etwas zu kochen und sie sieht, was ich nehme und sie sagt, kann mir dann bis ins Mikromolekül hinein erklären, warum das eine nicht bis zu dem anderen passt, was ich natürlich nur im Ausschlussverfahren tun könnte. Also sagen wir mal so, ich schicke sie, wenn ich koche, schicke ich sie eher aus der Küche raus, sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren.
Kommissario Proteo Laurenti brauchte ich dringend, denn ich habe viel Stoff zu erzählen, hat Veithainichen, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, mal gesagt. Und der Erfolg Ihrer Bücher beweist ja, dass das, was Sie zu erzählen haben, gut ankommt. Und zwar so gut, dass einige Ihrer Triest-Krimis mit Henry Hübchen in der Hauptrolle für die ARD verfilmt worden sind. Was verbindet Sie mit Ihrem Protagonisten, Laurenti?
Man muss, wenn man eine Materie hat, wenn man einen Stoff zum Erzählen hat, braucht man Transporteure. Das sind die Protagonisten und die Antagonisten. Die ergeben sich aus den Stoffen heraus. Als ich am ersten Roman dran saß, an Gib jedem seinen eigenen Tod, hatte ich über internationale Korruption und im Zusammenhang vor allem mit dem damaligen Erdbeben in der Türkei und den Hilfen von Europa aus sehr, sehr viel zu erfahren. Und dann noch in Verbindung mit dem Handel von Frauen aus Osteuropa damals. Irgendwann brauchte ich einen Protagonisten, der das oder noch mehr wissen konnte als ich, der glaubwürdig war. Mir liegt sehr viel an der Authentizität zwischen dem Stoff, den Methoden, auch den kriminalistischen und kriminologischen, im Gesetzesrahmen, der herrscht, und den Protagonisten, den Figuren, die meine Bücher tragen müssen. Die definieren sich aber, nachdem ich den Stoff habe. Proteo Laurenti ist, um damit ein für alle Mal aufzuhören, nicht mein alter Ego. Es gibt sehr häufig dieses Bedürfnis von Leserinnen oder Lesern, dass sie den Autor mit einer sympathischen Figur gleichsetzen. Wir haben aber durchaus Parallelen. Wir haben Dinge, die uns verbinden. Erstens arbeite ich für ihn. Und er wird da übergriffig, will, dass ich immer mehr für ihn arbeite. Ich habe im fünften Roman vergebens versucht, ihn umzubringen. Wir besuchen durchaus die gleichen Bars und Restaurants, aber wenn er reinkommt, gehe ich raus, weil sonst muss ich noch seine Rechnung zahlen. Nicht nur für ihn arbeiten, sondern ihn auch noch finanzieren. Und da muss ich sagen, der trinkt sehr viel und gut. Und
das ist aber immerhin auch eine Parallele.
Und ansonsten hat er einen völlig anderen Beruf, kommt aus einem völlig anderen Kulturkreis. Er ist in Salerno in Kampanien, südlich von Neapel, geboren, kommt aus einer anderen Familie. Er lebt in einer anderen Familie. Er ist mit seinem Sohn zusammen die männliche Minderheit in dieser Familie, also seine Frau, zwei Töchter, die Schwiegermutter ist da und eine der Töchter hat noch eine Tochter geboren, er ist also auch Großvater geworden. Gut, das verbindet uns vielleicht auch. Wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt, Amis Gaba und ich, und da bin ich auch die männliche Minderheit.
Nun haben Sie Laurenti weiterleben lassen, aber im aktuellen Thriller Borderless spielt er wirklich nur eine totale Nebenrolle, denn da steht Kommissarin Xenia Sanier im Mittelpunkt. Hat Laurenti Sie genervt oder warum kommt er jetzt überhaupt nicht mehr vor? Oder also nur so in den Erinnerungen von Xenia?
Der alte Goethe sagte im Zauberlehrling, die Geister, die ich rief, ach, werde ich nicht mehr los. Das ist das Problem, wenn man Protagonisten hat. Sie wollen weitermachen. Dieses Mal hat sich Xenia in den Vordergrund gedrängt. Und auch für die Materie, auch von ihren Kompetenzen her, die sie hat, von ihrer Internationalität und Einbindung her, sie in diesem Fall die kompetentere für diesen komplexen Fall dieser sehr hohen aktuellen Brisanz, politische Brisanz, die eben auch nicht heute nur spielt, sondern Vorgeschichte hat. Ob das nun unsere Rolle auf dem Balkan war, ob das die Verschiffung von Waffenüberbeständen aus dem Bosnienkrieg nach Syrien betrifft, die stattgefunden hat, ob das mit Flüchtlingen zu tun hat, die von Organisationen nach Westeuropa gebracht werden und wir viel zu häufig so getan haben, als hätten wir nichts damit zu tun. Vor allem der Norden Europas, während der Süden das dem direkt ausgesetzt war. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Laurenti, wie gesagt, habe ich versucht umzubringen, habe ich nicht geschafft. Dann mache ich das, was angeblich in den besten Familien vorkommen kann. Ich setzte ihm die Hörner auf und ging fremd.
Die Xenia will sich an den Mördern ihres Bruders rächen, aber Sie haben es angedeutet, es geht auch um den Bosnienkrieg, um die Bankenkrise, um Migration, um Rechtspopulismus und den BND als Waffenschieber. Ist das so angelegt gewesen, Veit Heinichen, oder ist dieses Buch immer umfangreicher geworden im Laufe der langen Recherchen?
Die Komplexität und das Zusammenwirken ganz verschiedener Materien, auch ganz verschiedener Elemente, auch geografischer Elemente. Man könnte 2000 Seiten erzählen. Mhm. Ich brauchte sehr viele Versionen, bei denen ich unter anderem extrem entschlacken musste. Ich habe damals Recherchen in der Türkei gemacht, in der südlichen Türkei, bis hin zur syrischen Grenze. Bin da den Fahrer, habe extrem viel fotografiert. Wenn ich das heute tun würde, wissen wir, glaube ich, was mir drohen könnte. Diese ganze Kolonne musste ich am Schluss rausschneiden.
Wie viele Versionen hat es denn gegeben?
13 Versionen. Und dieses eben, erstens seine Authentizität und die Glaubwürdigkeit und die Wahrhaftigkeit nicht verloren hat, aber sie als Leserin reinzieht. Das ist wichtig, denn das bin ich Ihnen schuldig. Ich meine, da gibt es auch die Rolle des Romans. Er geht ja nicht nur von historischen oder kriminellen Fakten oder politischen Fakten oder nicht nur von der Verwebung, zunehmende Verwebung, die man in Deutschland auch sehr gut beobachten kann, zwischen Politik und Wirtschaft, die dann durchaus eine Form von organisierter Kriminalität bekommt oder mit der organisierten Kriminalität. Das ist ja nicht nur das, sondern es sind Menschen, die das machen.
Genau.
Also und die Beweggründe dieser Menschen sind entscheidend.
Und da habe ich mich gefragt, also Borderless, grenzenlos ist ja alles in diesem Roman. Die Korruption, die Kriminalität, aber eben auch die Gier nach Geld und nach Macht. Und weil Sie sich ja als Chronist unserer Zeit verstehen, interessiert mich Ihr Menschenbild. Ist diese Welt, sind wir Menschen, für Sie nur mit einem guten Malvasia-Wein zu ertragen?
Manchmal besser, manchmal deutlich besser, aber es sind ja nicht nur, Sie haben jetzt zwei negative Fakten, es geht auch um Liebe, es geht um Verlust, es geht um persönlichen Verlust, es geht bis in der Liebe bis hin zu ihrer erstickenden Form, Besitzergreifung, also nicht nur Habgier und Machtbewusstsein, sondern es gibt alle Facetten drin, die müssen dargelegt werden und sind Teil dieser Protagonisten. Jeder hat seinen eigenen Antrieb. Körber, der BND-Chef für Südosteuropa, der ausrangiert werden soll, der eine große Rolle in der Vergangenheit spielte, von Afghanistan bis zur Unabhängigkeitserklärung Kroatiens und Sloweniens und bis heute noch die besten Connections hat. Er kämpft mit Verlust, mit dem Verlust, dass seine Frau einst ermordet wurde, mit dem Verlust seiner Macht, mit dem Verlust, er lässt sich früh pensionieren, weil er nicht von dem gemütlichen Pulach nach Berlin in die Hauptstadt umziehen will, wo seiner Meinung nach zu viele Leute rumrennen, die es kaum erwarten können, irgendeinem Vorgesetzten in den Hintern zu kriechen. Also es sind ganz viele, seine Konflikte mit seinen Kindern, die irgendwann dahinter kamen, dass der Vater eben schmutzig gespielt hat. Xenia, ein Erdbebenkind, die einzig lebende Vollwaise, die in der Nacht des großen Erdbebens zum 7. Mai 1976 im Friaul per Notkaiserschnitt gerettet wurde und ihre Mutter in dem Moment, die unter Trümmern begraben war, das Leben ausgehaucht hatte. Der Vater wurde 3 Tage später gefunden. Xenia, die massiv klaustrophob ist, auch in Beziehung auf andere Menschen.
Ist die Ihnen besonders nahe?
Sie ist eines Tages da gewesen. Allzu nahe dürfen einem die Protagonisten nicht sein. Man muss immer eine kritische Distanz haben, aber auch zu sich selber, wenn man diese Figuren schöpft. Sonst läuft man immer Gefahr, dass es in den Kitsch abdriftet.
Veit Heinichen, heute Gast bei Deutschlandfunk Kultur, ist ein Autor, der immer die Nase im Wind hat und deshalb riecht und kennt er natürlich in der italienischen Kaffeehauptstadt Triest sämtliche Cafés. Und nach 12 Umzügen, in denen Sie die deutsche, französische und italienische Küche kennengelernt haben, brauchen Sie jetzt überhaupt nicht mehr umzuziehen oder zu reisen, weil ja hier alles zusammenläuft. Also diese 300 Jahre alte Kulturgeschichte der Stadt auf dem Teller ist. Wie sieht die aus auf dem Teller? Triest kulinarisch.
Wie gesagt, wir müssen uns täglich entscheiden, ob wir aus dem Meer oder vom Land essen wollen. Wenn wir wissen wollen, was wir essen, dann tut sich ganz Europa wiederum auf. Die ganzen Einflüsse der vielen Immigranten, die in dieser Stadt waren. Das heißt, man hat es schon richtig schwer, wenn man sich dafür interessiert. Oder man hat einfach einen immensen Reichtum der Diversität, die es hier gibt und die sicherlich nicht die Monotonie einer Inlandsküche sein kann.
Was kriegt man denn serviert, wenn man eine Gregada bestellt?
Gregada ist ein altes Rezept, das Amy Scarba in ihrem Restaurant wiederbelebt hat. Es sind aufgeschichtete Tintenfische, ist im Prinzip etwas wie ein Auflauf, wenn man es ins Deutsche übersetzen wollte. Tintenfische, Kartoffelscheiben und die zugehörigen Gewürze und so weiter. Es gibt ja auch viele Rezepte, die dann aus dem Trend gekommen sind, in Vergessenheit geraten sind, aber wir haben immer viele, viele Zutaten aus dem gesamten Mittelmeerraum und auch aus dem nördlichen Europa.
Mhm. Wer hier in Dresden Kaffee trinken möchte, der sollte das Vokabular kennen, weil man das vielleicht jetzt mal am Beispiel des Cappuccino erklären kann, weil hier was völlig anderes passiert, wenn man einen Cappuccino bestellt, als anderswo in Italien.
Wenn man den richtigen Barista noch findet und den richtigen Kellner, also die Alten, die noch von der Internationalisierung und vom Tourismus unbeleckt sind, dann bekommt man das, was man irgendwo anders als ein Macchiato bezeichnen würde. Wenn man einen Macchiato aber haben möchte in Dresden, sollte man einen Gocciato bestellen. Dann gibt es die Versionen, dass man es den Espresso oder auch den Capo Imbi, das wäre also der Macchiato oder Cappuccino, er war der Kleine eben, der Triestiner, im Bicchier, im Glas hätte oder in der Tasse. Es gibt da verschiedene Theorien, weshalb. Die einen sagen, ja gut, es sind eher die Stadtrandgebiete gewesen, wo man eben keine Tassen hatte. Aber dann hatte man auch keine Espressomaschine zu Hause. Oder es sind die Dinge, dass man die Hände am Glas wärmen kann im Winter und so weiter. Es gibt, wir haben es dann mal hochgerechnet mit einem Barista zusammen. Wir sind auf über 5000 Varianten gekommen. Aber in der Tat, wenn man mit dem Personal eines sehr gut geführten Cafés spricht, dann werden durchaus über 100 Sorten Kaffee am Tag zubereitet, und zwar aus der Espressomaschine.
Also Barista zu sein in Triest ist eine große Herausforderung.
Ist ein großes Können. Und es gibt ja, Triest ist die größte Kaffeestadt im Mittelmeerraum. Der Hafen ist sowohl an der Terminbörse in London wie auch in New York gehandelt. Es gibt die komplette Produktionskette vom Kaffee hier. Ob das nun ganz kleinteilige Dinge für den Kaffeemaschinenbereich sind oder ob es Rohkaffeeimporteure sind oder Dekaffinierungsbetriebe oder und so weiter. Unendlich viel. Es gibt die gesamte Produktionskette bis hin zu den spezialisierten Versicherungen und so weiter und dem entsprechenden Lager im Hafen. Das heißt, man hat in Triest, es gibt sehr berühmte Röstereien, man hat in Triest eine Garantie. Einen schlechten Kaffee zu finden, ist fast unmöglich.
Wie geht's Ihnen denn, Herr Heinichen, wenn Sie jetzt auf Lesereise sind mit Borderless in Deutschland und Sie kriegen da Filterkaffee angeboten?
Den trinke ich nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich kann's, es macht mir Magenschmerzen. Mir wird schlecht davon. Ich erinnere mich noch an früher, an den Bürokaffee. Es war furchtbar. Aber warum? Es werden alle Säuren und Gifte gelöst in diesem Durchlaufprozess. Der Espresso sollte, wenn er richtig gemacht ist, mit der richtigen Röstung, mit der richtigen Maschine 20 Sekunden durchlaufen. Er hat übrigens deutlich weniger Koffein als ein Filterkaffee. Das heißt immer, es heißt stark, nee, er ist konzentriert, aber, wenn man sagen will, gesünder.
In welchem Café in Triest sind Sie besonders gerne? Wo haben unsere Hörerinnen und Hörer die Chance, Sie mal zu sehen, wenn Sie nach Triest kommen im Sommer?
Ich habe verschiedene Orte, in die ich gehe, aber mein Stammplatz ist die Gran Malabar an der Piazza San Giovanni. Das ist übrigens auch die beste Enothek der Stadt.
Da ist und auch Kommissario Laurenti oft.
Es ist sein zweites Büro und ich bin immer sehr auf der Hut, dass, wenn er kommt, ich eben noch rechtzeitig ich ihn vielleicht sehe, bevor er mich sieht und verschwinden kann.
Im literarischen Reisebegleiter Triest, Stadt der Winde, den Veit Heinichen mit seiner Frau Amis Gaber geschrieben hat, steht auf Seite 117. Der Wandel einer globalisierten Gesellschaft geht natürlich auch an Triest nicht vorbei. Aber wenn es eine Qualität der 50 Jahre am südlichen Ende des Eisernen Vorhangs gibt, wie Churchill die Lage Triests nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet hatte, dann die, dass die Diversität in diesem Winkel der Welt nach wie vor etwas größer ist als anderswo. Worin besteht denn der Reichtum dieser Diversität?
In der Vielsprachigkeit, im Kontrast Meerberg, was ja im Prinzip zwei Seelenformationen anspricht, im Reichtum der Speisen, die wir zu uns nehmen, in den unterschiedlichsten Baustilen, die sich hier genauso wie Menschen aus allen Herren Richtungen angesiedelt haben, zu sehen sind, in der vielen, vielen unterschiedlichen Literatur, die in Triest geschaffen wurde. Triest ist mit Sicherheit eine der wenigen Welthauptstädte der Literatur, in der vor allem immer in verschiedenen Sprachen geschrieben wurde. Ob Ivo Andrić hier war und Serbisch schrieb. James Joyce, der 11 Jahre seines Lebens hier verbracht hatte. Sein Bruder ist hier begraben. Seine beiden Kinder wurden hier geboren. Er hat den Ulysses hier begonnen. Ob es Italo Svevo war oder der junge Jules Verne, der war gar nicht mehr jung, der 1850 hier recherchiert hatte und den tollen Roman Matthias Sandorf angesiedelt hat, dessen erster Hälfte man bis heute folgen kann und der zum Thema hatte die anbrechenden Nationalbewegungen. Ob es ein Srećko Kosovel, ein Rimbaud des 20. Jahrhunderts, Autor slowenischer Sprache war. Und das Slowenische ist die zweite Sprache der Stadt. Ich darf daran erinnern, wir haben den 106-jährigen Boris Pachor. Das ist ein großes Buch, Nekropolis, damals bei mir im Berlin Verlag erschienen ist. Und der 5 KZs überlebt hat. Und bis heute wirkt und arbeitet. Das ist Reichtum.
Vielen von denen hat man ein Denkmal gesetzt. Ich fände es schön, wenn es irgendwann das Veit-Heinichen-Denkmal gäbe in Triest. Hat man sich schon mal gefragt?
Ich hoffe, dass ich das nie gefragt werde, weil es die brutale Gewohnheit gibt, Denkmäler erst nach dem Tod der Person aufzustellen.
Veit Heinichen, ich wünsche Ihnen anhaltenden Reichtum mit der Diversität in Triest und bedanke mich sehr für ein höchst lebendiges Gespräch.
Vielen Dank, grazie mille.